Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt. Heute wieder zu dem haarigen, problematischen, unangenehmen Thema der Sklaverei. Dieses Mal mit dem besonderen Fokus auf Sklaverei im mittelalterlichen Europa. Ein gerne totgeschwiegenes Thema. Und in der letzten Folge haben wir schon so ein bisschen den Einstieg versucht in, was ist Sklaverei und wie omnipräsent ist das denn in der menschlichen Geschichte? Und jetzt sind wir endlich im Mittelalter angekommen. Und natürlich bin ich heute hier mit Jonas und Mimi. Hallo ihr beiden.
Hallihallo, schön wieder da zu sein.
Hi, hi.
Wir steigen direkt ein mit einem Zitat von, ein Ego-Zitat von einer Sklavin aus dem mittelalterlichen Europa. Bitte.
Ich, Ivica, Tochter eines gewissen Prikot aus dem Lande Usura in Bosnien, geboren von paterenischen Eltern, erkläre mich aus freiem Willen und mit meinem Wissen und nicht aus Versehen, weder mit Gewalt noch aus Furcht, in Gegenwart dieser Zeugen und des Notars, als Sklavin an Zaninus von Godi von Ragusa zu verkaufen und dass er meine Dienste entweder verkaufen, verschenken oder abtreten oder mich für sich und seine Familie behalten und im Übrigen mit mir machen kann, was er will, wie mit seiner gekauften Sklavin und seinem Eigentum.
Diese notarielle Niederschrift sollte es laut der öffentlichen Meinung, die lange Zeit vorgeherrscht hat, auch in den Geschichtswissenschaften vorgeherrscht hat, muss man dazu sagen, eigentlich gar nicht geben, weil da gesagt wird, im christlichen Europa gab es eigentlich keine Sklaverei. Gut, Bosnien ist es nicht das christliche Europa per se, aber wir sehen, dass hier in Bosnien, genau wie auch im Rest, genau wie in Italien oder in Spanien zu der Zeit, es durchaus üblich war, Leute dazu zu zwingen, solche notariellen Texte abzugeben, um sicherzustellen, dass die Person auch wirklich, wirklich freiwillig in die Sklaverei gegangen ist. Wobei das natürlich höchst zweifelhaft ist, ob hier wirklich weder durch Gewalt noch durch Angst die Ivica genötigt wurde. Es wirkt auf jeden Fall höchst unwahrscheinlich, dass da keine Manipulation irgendwie zugange war. Interessanterweise neigen die Europäer seit der Aufklärung spätestens, wir haben letztes Mal schon drüber geredet, seit des British Empire 1833 die Sklaverei auf den Weltmeeren quasi für illegal erklärt hat, den Sklavenhandel, dass wir seitdem gerne so tun, als wäre Sklaverei ein Problem, was nicht wir Europäer haben. Das ist ein Problem der anderen. Das ist ein Problem, das mit der islamischen Welt zusammenhängt. Das ist ein Problem Afrikas, Problem Amerikas und Asiens irgendwie. Aber wir in Europa haben eigentlich, wenn man sich manche Texte durchliest aus teilweise noch von 2009, historische Publikationen, wo das so quasi dargestellt wird, als wäre das Ganze dann mit dem Ende der Antike und dem Ende der Römer auch zu Ende gegangen. Und seitdem wäre Sklaverei in Europa eigentlich kein Thema mehr gewesen. Dazu ein Zitat von der großartigen Undine Ott, die ich letztes Mal schon erwähnt habe, die in dem Sammelband im Mittelalter einen sehr guten Artikel über Osteuropa publiziert hat, auf dessen Basis heute ein nicht zu geringer Teil der Folge auch basiert. Deswegen steigen wir auch mal hier mit Ihrem Zitat ein, Jonas.
Sklavenhalter waren oft nur die anderen. Die europäische Medievistik hat die Institution der Sklaverei gern in anderen Epochen und fernen Gefilden verortet. Im antiken Römischen Reich, in der mittelalterlichen islamischen Welt und den neuzeitlichen Amerikas. Im mittelalterlichen Europa, so war häufig zu lesen, habe es Sklaverei nicht in nennenswertem Maße gegeben.
Und was wir stattdessen sehen und was sich jetzt auch immer mehr die Forschung genauer anschaut, ist, dass es eigentlich eine ungebrochene Kontinuität zwischen Antike und Mittelalter gab, an viel mehr Orten, wie das erwartet wird, vor allem, wenn es um die Institution der Sklaverei geht. Denn auch wenn nach dem Zerfall des Weströmischen Reiches viel römische Infrastruktur und Handelsverbindungen so verloren gegangen sind, gab es weiterhin Menschen, die Sklaven waren oder die versklavt wurden und die jetzt vielleicht nicht mehr über die großen römischen Sklavenmärkte verkauft wurden, sondern eben stattdessen lokaler in vielen Fällen. Aber die Institution an sich ist keineswegs verschwunden. Ein Beispiel zum Beispiel ist das berühmte St. Patrick vom St. Paddy's Day, der berühmte irische Heilige, der quasi scheinbar laut den Aussagen den mythologischen Irland konvertiert hat zum Katholizismus und die Schlangen aus Irland vertrieben hat und eben der große irische Schutzheilige ist. Und der wurde laut den Mythen, den heiligen Geschichten, den Geschichten über ihn, den Heiligen, kam der aus Cornwall und wurde von Piraten Ende des 4., Anfang des 5. Jahrhunderts nach Christus geraubt, also sehr in der Spätantike noch, und wurde dann nach Irland eben als Sklave verkauft und kam so ursprünglich auf die Insel, auf der er dann zum großen Heiligen wurde. Eine der typischen Biten der Zeit quasi. Und der Abolitionismus kommt aber, wie wir letztes Mal gehört haben, in der Antike, also dieser Wille zur Abschaffung der Sklaverei nicht vor und kommt dann auch im Mittelalter nirgendwo als intellektuelle Strömung oder sowas auf. Das liegt sicherlich auch daran, dass die vage Definition von Sklaverei eben sehr unterschiedlich, das nicht von uns eins zu eins zurückprojizierbar ist. Die Byzantiner, die ja bekanntlich, die nachweislich einer der großen Abnehmer für Sklaven aus Osteuropa waren und bei denen Sklaverei durchaus eine Rolle gespielt hat gesellschaftlich, hatten an sich nicht mal einen konkreten, kein konkretes Wort für Sklave, was ich ganz spannend finde. Gesellschaft, die wir heute auf jeden Fall sklavenhaltend einstufen würden, das nicht richtig benennt. So. Und ja, wir haben eben dieses Problem mit der Vielseitigkeit der Form von Unfreiheit in ganz Eurasien und darüber hinaus.
Gab es das zu der Zeit auch schon, diese Entmenschlichung der Sklaven? Weil dann würde das vielleicht sogar ein bisschen Sinn machen, dass es nicht mal ein Wort für die, dass es kein Wort
dafür gab. Du musst es ja trotzdem irgendwie beschreiben, wenn du, wenn das, selbst wenn es eine Ware ist, selbst wenn du den Menschen so Ware machst, hast du ja eigentlich einen Begriff dafür. Über die Begriffe zur Sklaverei reden wir am Ende der Folge heute noch ein bisschen. Da können wir gerne später nochmal drauf zurückkommen. Es gibt generell die Tendenz, dass sich eben die Begriffe damit verschieben. Im antiken Rom wurde zum Beispiel oft der normale Begriff für Junge oder Mädchen für Sklavenjungen und Sklavenmädchen verwendet. Und der hatte einfach die Doppelbedeutung. Dafür ist dann die Frage, haben die keinen extra Begriff, weil sie es irgendwie nicht sichtbar machen wollen, oder ist eher das Gegenteil der Fall? Und es gibt keinen Begriff, weil es so allumfassend normal ist, dass du quasi auch den normalen Begriff für Junge oder Mädchen dann früher oder später zu einem Begriff für auch Sklavenkinder wird. Ja? Also dass es so eine Verschiebung gibt, einfach über die Zeit. Generell spielt Religion aber eine ganz spannende Rolle bei dieser Debatte über Sklaverei in Europa. Alice Rio, die zweite große Grundlage hierfür, die Folge geschrieben hat, mit ihrem Buch Slavery After Rome, schreibt dazu:
Kirchenmänner, vor allem in kirchlichen Gremien, hatten schon seit langem ihre tiefe Sorge über den Verkauf von Christen an Heiden zum Ausdruck gebracht. Über den Handel von Christen mit anderen Christen haben sie sich dagegen keine Gedanken gemacht und daher auch keine Aufzeichnungen. Dies macht die Überfälle und den Sklavenhandel mit Muslimen oder Wikingern von Natur aus viel sichtbarer als jede andere Art. Jüdische Händler sind ein weiteres Beispiel. Lange Zeit ging man davon aus, dass sie die wichtigsten Sklavenhändler in Westeuropa waren. Aber das mag einfach daran liegen, dass sie die christlichen Kommentatoren vor ein offensichtlicheres Problem stellten, was zu einem besonders hohen Grad an Sichtbarkeit im Quellenmaterial führte. All dies verzerrt die Beweislage stark in Richtung einer Darstellung von Sklavenüberfällen und Sklavenhandel als ein im Wesentlichen grenzüberschreitendes Kultur- und/oder religionsübergreifendes Phänomen.
Daran finde ich sehr, sehr spannend, dass eben die Sichtbarkeit, die hier in den Quellen erwähnt wird, sehr viel mit den Vorurteilen der Zeit zu tun hat, wenn wir eben sehen, dass verschiedene hohe Kirchenleute sich darüber beschweren, wenn man Christen an Muslime verkauft oder an Nichtchristen, weil die dann quasi in Gefahr laufen würden, dort schlecht behandelt zu werden, aber es ist vollkommen okay, von einem anderen Christen besessen zu werden, dann geht es wahrscheinlich nicht so richtig darum, dass man Sklaverei kritisiert, sondern eher darum, dass man Leuten anderen Glaubens nicht mal zutraut, ihre Sklaven ordentlich zu behandeln, wie es ein guter Christenmensch tut im mittelalterlichen Europa. So. Und diese Theorie mit den jüdischen Händlern, da würde ich gern näher drauf eingehen, weil das habe ich tatsächlich, als ich angefangen habe, hierfür zu recherchieren, immer wieder gelesen in scheinbar glaubwürdigen historischen Publikationen. Und erst als ich dann aktuellere Forschung, also gerade von Rio oder eben von Ott gefunden habe, die Artikel, die mir da nochmal die Augen geöffnet haben, wie einseitig und wie fehlgeleitet diese Argumentation eigentlich ist, wenn ich mich eben darauf verlasse, dass ich irgendwelche Bischöfe in Italien darüber beschweren, dass die Juden zu viele Sklaven handeln, dann zu sagen, die Juden müssen die einzigen Sklavenhändler gewesen sein, dass das nicht wirklich der richtige Weg ist, um mit Vorurteilen der Menschen der Zeit auch umzugehen, sollte klar sein. Letztes Mal haben wir so ein bisschen die Pyramidensache debunked, und heute ist die große Debunk-Theory, dass die Juden besonders großen Einfluss auf den Sklavenhandel hatten, und es bezieht sich indirekt auch auf die Wikinger, wo gesagt wird, naja, wir haben eben eine viel höhere Sichtbarkeit von Überfällen von skandinavischen Nichtchristen oder auf, auf Zentraleuropa und es wird eben der Eindruck erweckt, als wären das die einzigen, die Sklaven rauben würden, während die Sachsen, die dann frisch konvertiert sind, hier in rund um Berlin in Nordostdeutschland genau das Gleiche gemacht haben und dafür hat sich keiner darüber beschwert, da haben die Bischöfe teilgenommen an den Kriegszügen und haben Teile der Profite eingeschlossen und durften dann dort ihr Bistum eröffnen, nachdem die lokalen Kultstätten gebrandschatzt wurden und die Männer in die Zwangs-, ne, und Männer, Frauen und Kinder verkauft wurden. Danach konnte man quasi das Ganze dann fürs Christentum erschließen. Darüber wird sich nicht beschwert. Das muss man dabei eben ganz wichtig mitdenken. Papst Gelasius I. erklärte 1492, dass der Handel mit heidnischen Sklaven von Gallien nach Italien auch den Juden gestattet sei. Doch Papst Gregor der Große warf den Juden dann einige Jahre später vor, dass eben gerade sie mit christlichen Sklaven handeln würden. Nicht, weil es schlecht ist, Sklaven zu haben. Seine große Sorge war, dass sie heimlich zu Juden gemacht werden würden. Und da sehen wir halt, worum es diesen Ding geht. Die trauen halt quasi dem Juden nicht, die können die doch heimlich beschneiden. Wenn die mit Sklaven, wer weiß, ob die nicht heimlich beschneiden. Und darum geht's, warum quasi gesagt wird, es muss ein guter, echter, christlicher Menschenhandel zwischen Christen stattfinden. Dann hat die Kirche damit auch kein Problem im 5. Jahrhundert. Ne? Der Besitz von christlichen Sklaven wurde auf Konzilen ab 1541 an sich tatsächlich auch immer wieder verboten. Aber wie das so oft mit Kirchenkonzilen ist, und das haben wir ja hier auch bei den Hexenverfolgungen und den Inquisitionssachen und so ein bisschen gehört, ist eine Frage, was verboten wird auf einem Konzil und eine andere Sache, was umgesetzt werden wird davon. Und in einer Zeit, in der es keinen zentralisierten Staat gibt, ist es sehr, sehr schwer, irgendwas davon wirklich durchzusetzen. Und die Realität sah anders aus wie die Erlasse auf den Kirchenkonzilen. Ich habe noch ein Zitat von Undine Ott für euch.
Die von Charles Verlinden etablierte These, im mittelalterlichen Sklavenhandelsgeschäft hätten sich in erster Linie Juden betätigt. Ja, jüdische Kaufleute hätten ein nahezu weltumspannendes Netzwerk des Menschenhandels unterhalten, ist bisher nur von wenigen HistorikerInnen in Frage gestellt worden. Vor allem Michael Toch hat sich um die Dekonstruktion dieser These verdient gemacht und aufgezeigt, dass Verlinden häufig Quellen miteinander verknüpfte, die gar nicht über dieselbe Sache sprachen. Toch kam zu dem Schluss, dass die erhaltenen Quellen keineswegs von einem Sklavenhandelsmonopol jüdischer Kaufleute sprechen, und er bezweifelte sogar, dass Juden während des Mittelalters überhaupt in diesem Wirtschaftszweig tätig waren.
Und damit geht er, glaube ich, ein bisschen zu weit tatsächlich. Also was ich so gelesen habe, haben wir genug Beweise dafür, dass eben auch die Juden daran beteiligt waren, aber eben nicht ausschließlich, und sie hatten nicht dieses weltumspannende Monopol und waren die einzigen, die weit verschiedene Sprachen anscheinend konnten. Es gab andere Leute, die auch mehrere Sprachen gingen zu der Zeit und die durchaus in der Lage waren, Menschen zu verkaufen. Karl der Große bekräftigte 779 und 781 das Privileg jüdischer Händler, Sklavenhandel auch zu betreiben, eben vorwiegend mit damals im Osteuropa aufgegriffenen Heiden, aufgegriffenen dicken Aufrufezeichen. Wir haben ja schon besprochen, wie Menschen zu Sklaven wurden. Und zum Osteuropa kommen wir gleich noch ein bisschen genauer, wie es da quasi abging. Generell war, was ich sehr spannend fand, Prag eines der zentralen Zentren von Sklavenhandel in Europa. Das wird euch heute bei den Prager Stadtführungen auch wahrscheinlich nicht erzählt. Und weil Prag eben auch so ein bisschen Grenzland zu den heidnischen Slawen in Osteuropa war, die man eben noch gut versklaven konnte, die nicht christianisiert waren, auf die sich keine Art von Schutz zwischen Christen von irgendwelchen Kirchenkonzilen erstreckt hat. Und die Linie ging dann oft von Prag nach Verdun in Frankreich, die Stadt, die wir jetzt hauptsächlich mit dem Ersten Weltkrieg in Zusammenhang bringen. Und in Verdun war der größte Sklavenmarkt Europas im Mittelalter. Das wird später nochmal relevant. Ich greife nochmal vor. In Verdun wurden auch die Eunuchen für den Export hergestellt.
Hergestellt.
Ja, ich habe nochmal ein schönes Zitat, Jonas, bitte.
Jüdische Sklavenhändler, die im östlichen Europa selbst aktiv waren, erwähnte Ibrahim ibn Jakub in seinem Reisebericht. Der jüdische Andalusier war um 965 oder 973 unter anderem durch Ostmitteleuropa gereist. Er beschrieb Prag als Handelszentrum, in das Türken, Muslime und Juden aus den Ländern der Türken, Bila del Atrak, möglicherweise dem Karpatenbecken kämen. Sie brächten zu Ibrahim Handelswaren mit und führten im Gegenzug Sklaven, Rakik, Zinn und Pelze aus. Auch in lateinischen Quellen des 10. Jahrhunderts wird Prag als Ort, an dem Juden menschliche Ware, Christen ebenso wie Gentilreligiöse verkauften. Ibrahims Augenzeugenbericht legt jedoch nahe, dass neben jüdischen Händlern auch muslimische und gentilreligiöse Kaufleute in diesem Geschäft tätig waren.
Ja, ganz spannend, oder? Und Ine Ott in ihrem Artikel analysiert dabei auch so Ausführungen arabischsprachiger eben Autoren über das östliche Europa und sagt, dass dabei eben nicht die jüdischen Sklavenhändler wie in den christlichen Quellen die ganze Zeit im Vordergrund stehen, sondern vor allem Russ-Angehörige. Also der Russ wurde ja ganz kurz Geschichte höchstwahrscheinlich von quasi einer Skandinaviern, die in der Zeit der Wikinger, die quasi auch nach Osten gefahren sind und dort quasi frühe Staatlichkeiten mit lokalen Slawen zusammen aufgebaut haben. Also Rurik zum Beispiel, der mythologische Gründungsvater des Russ, wurde eingeladen, weil die lokalen Adligen, die slawischen Adligen sich gestritten haben und dann die eingeladen als Herrscher, um da Ruhe zu sorgen. Klingt wie eine erfundene Geschichte, die Rurik später in die Welt gesetzt hat, um zu legitimieren, warum er herrscht. Aber genau, das ist so ein bisschen der Russ. Und eben die Ungarn. Das sind die beiden Gruppen, die vor allem in den arabischsprachigen Quellen im Vordergrund stehen. Beide werden in den Quellen als notorische Menschenräuber und Händler porträtiert. Al-Masudi beispielsweise erzählt von Raubzügen der Russ an den Küsten des Kaspischen Meeres in den 1910er Jahren, bei denen die Piraten aus dem Norden Beute in Form von Frauen und kleinen Kindern machten. Also gerade wieder dieses Motiv, was er immer wieder...
910er, nicht 19. Nicht 90, 910er.
Den 910er Jahren, ja. Nicht den, vielleicht auch in den 1910er Jahren nochmal. Ich muss mal nachlesen, zeitlose Wahrheiten. Und ja, generell sehen wir, dass Osteuropa, wenn es um Sklavenhandel im Mittelalter geht, durchaus eine prominente Rolle spielt, was die Erwähnung davon angeht. Also wir haben Haussklaven in Italien durchgehend in der Zeit. Wir haben im nördlichen Mittelmeerraum quasi eine ungebrochene Kontinuität von der Antike von Haussklaven, die Leute sich leisten können, wenn sie den Status und das Geld haben. Aber ab dem 9. und 10. Jahrhundert sehen wir zwei grundlegende Phänomene in Europa, die zu einer Veränderung der Situation führen. Wir haben auf der einen Seite eine steigende Nachfrage nach Sklaven aus der muslimischen Welt und wir haben den Zusammenschluss eines riesigen Wikinger-Raub- und Handelsnetzwerkes, das sich von Grönland dann irgendwann bis nach Konstantinopel erstreckt. Und diese beiden Entwicklungen sind durchaus tatsächliche Realitäten, aber sie stehlen der Sklaverei, die ganze Zeit lokal geherrscht hat, so ein bisschen die Show. Und im Endeffekt lassen sich jetzt nachwirken nicht mehr diese riesigen Menschenströme, die aus Osteuropa in die Ferne verschleppt wurden, so richtig nachweisen, sondern es ist eigentlich, wenn man sich die Quellen anschaut, wahrscheinlicher, dass Leute oft lokal versklavt wurden und dann oft auch dort lokal versklavt geblieben sind, so. Mit Ausnahmen, aber ja. In Osteuropa spielt dabei die Praxis der Schuldsklaverei, die in Westeuropa weniger verbreitet war, eine große Rolle. Also schon bevor das Christentum in Osteuropa Einzug gehalten hat, wurde bei den Slawen Schuldsklaverei praktiziert. Dazu ein Zitat von Al-Garnati.
Wenn ein Mann das Recht gebrochen hatte und die als Strafe geforderte Summe Geldes nicht aufbringen konnte, dann wurden seine Frau und seine Kinder verkauft. Wenn er keine Kinder hatte, wurde er selbst verkauft und musste einem Herrn als Sklave dienen, bis an sein Lebensende oder bis er sich freikaufen konnte. Außerdem war Schuldsklaverei laut Al-Garnati verbreitet, sodass ein Slave, der mit einem muslimischen Kaufmann Handel trieb und seine Schuld nicht begleichen konnte, zur Tilgung der Schuld zusammen mit seinen Kindern in die Sklaverei verkauft wurde. Auch vom Handel mit Sklavinnen und Sklaven in den Ländern der Slawen ist in Elganatis Schrift die Rede.
Ah ja, und was man dabei nicht vergessen darf, auch Menschenopfer gab es bei den vorchristlichen osteuropäischen Slawen noch, wo dann regelmäßig Leute mit verbrannt wurden bei den Feuerbegräbnissen und da mehr oder weniger freiwillig mit in die Flammen geworfen wurden, um ihren Herren quasi nach dem Tode zu dienen. Gab es im Hinduismus ja früher auch als Praxis, bevor es die Briten illegalisiert haben, dass gewisse Kasten die Frauen sich mit den Männern verbrennen mussten, sollten es als angemessen galt. Ich weiß nicht, wie ich das am besten nur beschreibe, aber wo es einen gewissen gesellschaftlichen Druck gab, dass wenn ein Mann stirbt, du auch beendet bist. Ja. Bis ins 12. Jahrhundert hinein, also ins durchaus hohe Mittelalter, fanden ostwärts der Oder Sklavenjagden statt, bei denen die Sachsen dann zum Beispiel, die ja selber von Karl dem Großen in einem sehr langen, blutigen Krieg zwangschristianisiert wurden, haben sie dann, als die Zeit der Kreuzzüge angebrochen ist und davor auch schon umgedreht und gesagt, Moment, jetzt sind wir Christen und wenn wir jetzt Kreuzzüge ins Land der Ungläubigen machen sollen, dann können wir das doch eigentlich auch direkt hier mit unseren ungläubigen Nachbarn machen. Und haben dann angefangen, die Tradition der Reise, wie es später bei den baltischen Kreuzzügen hieß, zu machen. Also im Sommer haben sich dann in den Hafenstädten Männer versammelt, oft Adlige mit ihren Angehörigen und sind dann gemeinsam losgezogen, um so ein paar Monate über die Sommerzeit, wo man sonst nichts zu tun hat, einfach ein bisschen zu brandschatzen, zu Kreuzzügen und ja, den Preußen das Christentum näher zu bringen mit dem Schwert in der Hand. Genau, und das wurde quasi zu so einer gewissen Tradition und dabei wurden eben ganz gezielt Sklaven gemacht, um sie dann weiter zu verkaufen über so Umschlagplätze wie eben Werder, ja, oder Prag oder wo auch immer. Ja. Und das, jetzt habe ich wieder den Eindruck erweckt, als wären es nur die Magyaren und die Slawen gewesen, weil eben gerade die arabischsprachigen Quellen da viel drüber reden. Das heißt, haben wir wieder so einen anderen Bias. Und tatsächlich waren aber alle beteiligt. Jonas, bitte.
Abgesehen von jüdischen und gentilreligiösen Sklavenhändlern berichten die Quellen auch von Christen und Muslimen, die aus den angrenzenden Reichen ins östliche Europa und seine Grenzregionen kamen, um in Razzien oder durch Handel Sklaven zu akquirieren. Namentlich erwähnt werden Byzantiner, Venezianer, Bayern, Khorezmier und Khorasaner. Die Opfer dieser Versklaver und Sklavenhändler waren häufig Menschen, die nicht einer der drei abrahamitischen Religionen anhingen. Jeffrey Finn Paul hat 2009 den Begriff der No-Slaving-Zone gebraucht, um die islamischen und christlichen Imperien des Mittelalters als Räume zu beschreiben, in denen die Versklavung freier Glaubensbrüder und Schwestern aus religiösen Gründen zunehmend tabuisiert und rechtlich untersagt worden sei. Diese Reiche seien zu Territorien geworden, wo weder Menschenraub, Verwandten- oder Selbstverkauf noch Schuld- und Strafsklaverei in nennenswertem Maße mehr vorgekommen seien und hätten daher the world's first perfect no-slaving zones gebildet. Jenseits ihrer Grenzen hingegen seien neue Verschleppungszonen entstanden, die nun den Sklavenbedarf der monotheistischen Imperien decken sollten. Eine der bedeutendsten Slaving Zones des 9. und 10. Jahrhunderts sei das östliche Europa gewesen.
Das Problem, was wir damit haben, ist, dass wir eben immer wieder Quellen finden, wie den vorher erwähnten andalusischen jüdischen Sklavenhändler, der durch Osteuropa getourt ist und uns davon niederlassen hat. Und der dann selber in Ungarn, glaube ich, sich eine junge Frau und ein Kind kauft, die beide, also zu einer Zeit, als Ungarn schon eine Weile christlich ist zum Beispiel, wo wir einfach sehen, es gibt so gewisse Kontinuitäten, gut, das Kirchenkonzil hat es verboten, aber diese No-Slaving-Zone war eben in der Realität nicht so hart durchgesetzt worden, wie das gern behauptet wird. Tatsächlich gab es aber einen gewissen kulturellen Trend dazu, zu sagen, es ist offiziell nicht angesehen, andere Christen zu versklaven. Es gab auf jeden Fall die öffentliche Meinung, ne, hat sich jetzt das erste Mal gegen so eine gewisse Art von Sklaverei gewendet, aber eben auch, wie wir gemerkt haben, in ganz, ganz engen Grenzen und meistens eben nur, wenn die Sklaven von den falschen Leuten besessen wurden, beziehungsweise mit Besitzer hatten, die falsche Religion hatten in den Fällen. So, jetzt beginnt auch im Mittelalter diese Entwicklung, dass gewisse Ethnien in unterschiedlichen Sprachen mit dem Thema Sklaverei verbunden werden. In einigen extremen Fällen gibt es sogar die Tendenz, dass ethnische Begriffe Synonym für jemanden für gehandelte Sklaven wurden, unabhängig von der tatsächlichen ethnischen Herkunft der Leute. In Bayern sagt man ja Servus als Begrüßung. Und das bedeutet ja im Endeffekt auch, ich diene, ne? Ich bin dein Sklave, ich bin dein Diener. So.
Zu Diensten.
Zu Diensten, genau. Servus. Und dieses Servi, Servus, war quasi das altlateinische Wort, eines der Begriffe für Sklaven, für den unfreien Diener. Und es wurde dann nach und nach aber über eine Lautverschiebung im Französischen als Beispiel zu Serf, von wo wir Serfdom und sowas herbekommen im Englischen dann auch. Oder Servant, das gleiche ist im Englischen passiert, dass aus dem Servus oder Servi der Servant wurde. In diesen Jahrhunderten, in denen diese Lautverschiebung in den Sprachen stattfand, hat sich aber auch die gesellschaftliche Bedeutung dieses neuen, veränderten Begriffs geändert. Das heißt, dann musste man einen neuen Begriff für die Sklaven importieren. Und bei diesem Reimport im frühen Mittelalter irgendwann, als quasi das Latein schon so ein paar hundert Jahre abgeschliffen ist, wird dann der Begriff Esclavage Esclave im Französischen importiert. Als Neubegriff, weil Servus jetzt auf einmal eine andere gesellschaftliche Bedeutung hat und eher Leute beschreibt, die Land bearbeiten, das ihnen nicht gehört, aber die keine Sklaven im eigentlichen Sinne sind, so. Und dementsprechend dann der Begriff nicht mehr ausreichend ist, ja. Und dieser neu importierte Begriff bezieht sich dann auf eine Ethnie, nämlich kommt von Sklavus, was ursprünglich im Lateinischen einfach Sklave, was ursprünglich im Lateinischen einfach Slave bedeutete, also einfach Person aus Osteuropa. Und in diesem Reimport des Wortes, sowohl ins Englische als auch ins Deutsche als auch ins Französische, im frühen Mittelalter wird dieser Begriff mit einer Ethnie verbunden, nämlich osteuropäischen Slaven in diesen Sprachen. Also wir sehen nicht irgendwie so eine 1:1, der Begriff wird zu einer Bezeichnung dafür, sondern es ist eigentlich ein sehr komplexer Prozess, dass der alte Begriff aus dem Lateinischen herauswächst, aus der Lebensrealität der Menschen dann im Frühmittelalter und wir dann einen Reimport von einem original lateinischen Begriff, der das aber nicht im Lateinischen bedeutet hat. Ja, wenn du Sklavus zu einem Römer sagst, dann denkt er an jemand aus Osteuropa, der nicht versklavt ist. So, ne? Diese Konnotation wird dann später geschaffen. Das passiert aber auch in anderen Sprachen, nicht nur jetzt in den von mir erwähnten europäischen. Im Arabischen passiert spannenderweise das Gleiche und um das 10. Jahrhundert wird der Begriff Sakaliba von Slave zu Sklave oder Eunuch im Allgemeinen gerebrandet. Das heißt, im Arabischen sehen wir die klare Linie von, das ist der Begriff, den wir ursprünglich für die Bewohner Osteuropas verwenden und der wird dann zum Synonym für Sklaverei. Welsh weist im Altenglischen aber interessanterweise eine ähnliche semantische Verschiebung auf. Quasi nachdem die Angeln und Sachsen dann auf die Insel rüber gemacht haben, sag ich mal, wurden eben sehr viele Menschen versklavt, die nicht Angelsachsen waren und christlich und romanisiert. Und das sind eben die Waliser. Der Welsh ist im Endeffekt der christianisierte Nachbar von dir im Altgermanischen als Bezeichnung. Deswegen auch das Wallis in der Schweiz und so geht auch auf die Bezeichnung, dass es quasi romanisierte, christianisierte Nachbarn von deutschsprachigen, proto-deutschsprachigen Stämmen waren und die dann so als Fremdbezeichnung bezeichnet haben. Genau. Und deswegen, der Waliser bedeutete dann gleichweisig einfach, ist ursprünglich Ausländer, christianisierter Ausländer. Und ab dem 10. Jahrhundert fängt es dann auf einmal an, Sklave zu bedeuten, im Altenglischen. Also auch eine ähnliche Verschiebung von, wir kommen auf die Insel, wir haben ein altes Wort und fangen das Wort für Ausländer auf einmal in einem Kontext für Sklave zu verwenden. So. Aufgrund der Gegebenheiten vor Ort. Die spanischen und portugiesischen Rückeroberungen im ausgehenden Mittelalter hielten die Sklaverei auf der Iberischen Halbinsel am Leben, die quasi schon auch in der muslimischen Zeit existiert haben, und ließen sie auch zunehmend florieren. Was ich extrem spannend fand bei der Recherche war, dass die Wiederbelebung des römischen Rechts zu dieser Zeit stattgefunden hat. Diese Wiederentdeckung, zu sagen, wir bauen jetzt den neuen Staat der Iberischen Halbinsel auf dem römischen Recht auf. Und wie wir vorhin gelernt haben, in der letzten Folge gelernt haben, ging es da ja auch viel um, wie man Sklaven handelt und was für Rechte und nicht Rechte und Pflichten Sklaven haben, sozusagen. Und diese Wiederbelebung des römischen Rechts führt dann dazu, dass dieses römische Recht gemeinsam mit der Expansion von Spanien und Portugal auch auf neue Gebiete in Übersee übergreift und anfängt, zum Beispiel in der Karibik den Sklavenstatus nach altem römischen Recht zu ordnen. Und die Spanier und die Portugiesen sind da in den frühen Zeiten sehr, sehr auf Legalismus bedacht und alles muss irgendwie rechtlich abgesichert sein. Und was sie machen, ist einfach Genozid. Also das ist schon echt krass, dass in der die Realität davon unterscheidet. Und in dieser Zeit, im Mittelalter, im ausgehenden Mittelalter, beginnt auch, dass Sklaverei mit Rassismus verknüpft wird. Eigentlich war Sklaverei im Mittelalter durch das Gesetz und auf keine Art durch irgendeine ethnische Zugehörigkeit definiert. Du wurdest Sklave, weil du in Schuldsklaverei gekommen bist oder weil du den Krieg verloren hast. Es gab da keine Verbindung, wie die dann später aufkommt zu einer gewissen Ethnie. Wie wir das ja auch dann in der mittelalterlichen Verschiebung des Begriffs mit Esclavage sehen. Also das ist eine neue Entwicklung, die da aufkommt. Und es gibt eine Entwicklung, die man eben nachzeichnen kann, die von früheren Urteilen über die religiöse und geografische Herkunft von Sklaven dann zu einer zunehmenden Tendenz führt, Herkunft und Identität in explizit rassistischen Begriffen zu begreifen. Also die Sklavenhalter beauftragen dann Händler immer selektiver, ihnen auch Sklaven aus einer bestimmten Region mit einem bestimmten Aussehen zu bringen, weil die anscheinend gewisse Eigenschaften hätten und so. Das ist eine höchst problematische Verknüpfung da. Und diese Sexualisierung und Rassifizierung, die wir dann dort sehen, Frauen aus gewissen Gebieten galten als besonders hübsch und so weiter, sorgte dann auf der Iberischen Halbinsel dazu, nachdem sich Portugal und Spanien eben zunehmend auch in Westafrika und auf die Kanarischen Halbinseln im 15. Jahrhundert ausbreiten, dass eine zunehmende Verbindung zwischen dem Status von jemandem als Freier oder Unfreier und der Hautfarbe gezogen wird. Das beginnt quasi in dieser frühen Expansion in diesen Gesellschaften, die Sklaverei auf römischem Recht, auf der Basis des wiederentdeckten, wiederbelebten römischen Rechts erlauben, obwohl sie die katholischsten Könige aller Zeiten sind. Die katholischsten der katholischen Könige. So. Und der Rassismus an sich entsteht quasi hier auch als Konstrukt zusammen mit dem beginnenden transatlantischen Sklavenhandel im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit. Es gibt ganz klare, also die, da reden wir in der nächsten Folge noch drüber, die Zuckerproduktion hat sich seit der Antike von der Levante immer weiter nach Westen verschoben, über die Jahrhunderte, so über Zypern und ne, immer. Und immer hat es Sklaverei mit sich gebracht, weil niemand diese Arbeit machen wollte. Und als dann die Portugiesen das Ganze irgendwann übernehmen und anfangen, auf den Inseln, auf den Kanarischen Inseln zu merken, dass da Zuckerrohr wächst und auf den Inseln, die sie als Stützpunkte vor der westafrikanischen Küste in Beschlag nehmen, dann entwickelt sich die Marktlogik daraus zu sagen, wir brauchen Leute, die auf diesen Zuckerrohrplantagen arbeiten. Wo kriegen wir die her? Aus der Nähe. Und da entwickelt sich dann diese frühe Verbindung von der Idee, dass Sklaverei irgendwas ist, was mit schwarzer Hautfarbe zu tun hätte. Das fängt hier an zu sprießen, diese Idee. Dass der Status als frei oder unfrei auch irgendwas mit Hautfarbe zu tun hätte. Ja. Ganz spannende Blüten trieb das zu dieser Zeit im späten Mittelalter auf der Iberischen Halbinsel mit der Ammenangst. Also viele Sklaven waren in der Krankenpflege eingesetzt und eben auch ganz gezielt beim Aufziehen von Kindern als Ammen, die dann Milch gegeben haben. Gleichzeitig hatte man große Angst, dass Eigenschaften von Menschen durch die Muttermilch weitergegeben werden könnten. Und deswegen gab es dann große rassistische Ängste, die aufkamen, quasi was passieren könnte, wenn die falsche Person die Kinder stillt. Und das sind so erste Zeichen im Spätmittelalter, dass es hier zu einer Verknüpfung von, ja, und zu so einem aufkeimenden Rassismus in Sklavenhaltergesellschaften kommt, dass sich das auch schon auf dieser Basis entwickelt. Wenn wir an die Iberische Halbinsel zu der Zeit denken und sagen, okay, die waren aber extrem rassistisch, sobald die Spanier angefangen haben, in Südamerika Kolonien zu machen, und es war einfach so, und wir uns nicht fragen, wo das herkommt, ist es ein bisschen zu kurz gegriffen, aber ich finde, wenn wir diese Kontinuität aus der Antike sehen und uns auch vor Augen das, also rufen, dass das Spanien der Zeit eben auch zu Hause voller Sklaven war, dann wird die Logik irgendwie, warum Kolumbus direkt als zweiten Move auf den Inseln angefangen hat, die Leute zu versklaven. So, das macht in diesem Rahmen mehr Sinn. Ja. Als Zusammenfassung von heute jetzt noch ein schönes abschließendes Zitat. Jonas, bitte.
Die hier diskutierten Thesen, dass Sklavenhändler meist Juden gewesen seien, dass der Großteil der im östlichen Europa versklavten Menschen den Kontinent verlassen habe und in der islamisch geprägten Welt geendet sei und dass die Etablierung christlicher Monarchien in Ost-, Mittel- und Osteuropa das Ende von Sklavenhandel und Versklavung bedeutet habe, scheinen mir letztlich allesamt von der aus der Kolonialzeit stammenden Vorstellung beeinflusst, das christliche Europa sei keine Sklavenhaltergesellschaft wie die islamische Welt gewesen. Auch in Bezug auf Sklaverei im Mittelalter aber taugt der Islam nicht als Gegenentwurf zur christlich-europäischen Zivilisation. Lenkt man den Blick auf das mittelalterliche Ost-, Mittel- und Osteuropa, wie ich es hier getan habe, kann man die These vom sklavenfreien Europa nur mehr verwerfen. Es hat im mittelalterlichen Europa Sklavinnen und Sklaven gegeben. Die Geschichten vieler Betroffener sind noch nicht erzählt.
Ja, und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt dabei, dass wenn man so tut, als hätte es keine Sklaven im mittelalterlichen Europa gegeben, man damit auch nicht nur Forschung verbaut, die gemacht werden sollte, sondern eben auch viele vielleicht noch rekonstruierbare Lebensgeschichten von vornherein irgendwie nicht sieht. Und diese Sichtbarkeit davon ist ein generelles Problem, haben wir gesehen. Also die Sichtbarkeit in den Quellen sorgt dafür, dass man denkt, dass alle Sklavenhändler Juden waren oder sowas, ne? Und dass die einzigen Abnehmer die arabische Welt waren und vergisst dabei die ganze lokale Komponente, die es eben auch tatsächlich gab, über die aber eben nicht viel geredet wurde, weil wer schreibt über die weiblichen Sklaven, die bei ihm zu Hause im Haushalt arbeiten. So, das ist eben kein Thema von weder von Literatur noch von den politischen Sachen, noch von den religiösen Schriften im Endeffekt. Und deswegen ist es sehr einfach, darüber hinwegzuschauen und sich nicht mit Sklaverei in Europa zu beschäftigen. Und ich bin umso froher für die neue Generation an Historikerinnen und Historikern und Soziologen und so, die sich daran setzen und die nicht davor zurückschrecken, sich die Sachen nochmal kritisch zu hinterfragen, die vorherrschenden Narrative und die dabei zu deutlich plausibler und realistischeren Bildern vom europäischen Mittelalter gelangen. Und dann macht Kolonialismus danach auch nochmal anders Sinn, wenn wir diesen frühen Rassismus, der da losgeht im Mittelmeerraum, auch in den Sklavenhaltergesellschaften verorten, in denen er aufgesprießt ist. So, das ist, denke ich, ein wichtiges Puzzlestück dabei, aus der ganzen Sache ein bisschen Sinn zu machen. Oder, also, und in der nächsten Folge will ich gern nochmal genauer auf die islamische Sklaverei eingehen, im Mittelalter vor allem auch die andere Seite der Münze, die von der Forschung sonst immer so sehr hochgehoben wurde, im Gegensatz zur europäischen, als das große andere. Ja, die unzivilisierte Sklavengesellschaft des Islams quasi im Vergleich zur zivilisierten europäischen Gesellschaft. Und dieses sehr einseitige Bild, ja, haben wir hoffentlich heute schon relativiert. Und in der letzten Folge soll es dann tatsächlich um den transatlantischen Sklavenhandel gehen und um Sklaverei heute. Auch immer noch extrem. Ich soll erwähnt sein, nicht unerwähnt bleiben, dass wir heute wahrscheinlich in der Zeit leben, in der in absoluten Zahlen die meisten Menschen versklavt leben. Also jemals in unserer Geschichte. Es gab niemals so viele versklavte Menschen, die gleichzeitig auf diesem Planeten gelebt haben wie jetzt. Und das wird das Ende unserer langen Reihe in der Beschäftigung mit Sklaverei sein, dass es eben kein Thema ist, wie wir immer gerne tun, dass entweder ein Problem der anderen ist oder kein Problem mehr ist, weil wir jetzt die Menschenrechte haben und es ja verboten ist überall in allen Staaten offiziell. Ja, und ja, also obwohl es in allen Staaten offiziell verboten ist, gibt es super wenig Forschung dazu auch. Also zu aktueller Sklaverei fast mehr wie zu historischer. Und ich finde es sehr spannend, das zu beleuchten und hoffe auch noch auf viel, viel mehr Forschung in der Zukunft, wenn ihr Geschichte studiert oder so und gerade ein Thema sucht, auf das ihr euch spezialisieren wollt, nämlich ihr wisst, Sklaverei ist noch offen. Gibt es noch quasi, kann man forschen, kann man ganz viel zu machen, kann man Doktorarbeiten zu schreiben. Wenn ihr auf der Suche nach einem Thema seid und noch kein Fachgebiet habt, bitte, könnt ihr in jeder Region Europas anwenden. Gibt es überall noch nichts zu oder zu wenig. Ja, genau, so viel dazu. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Unterstützung von unseren Patreons. Ich habe die Liste jetzt mal gerade nicht vor mir. Moment, ich muss sie kurz öffnen von den Leuten, die gerne erwähnt werden wollen. Wenn ihr uns da unterstützen wollt, wir freuen uns sehr drüber. Im Gegenwert von zwei Biers oder so im Monat tut ihr uns schon einen riesen Gefallen. Und wir bedanken uns ganz besonders bei Onkel Ditti, Freier Stuart, Fanny Dietrich und dem cooleren Herr Fischer vom Aden-Gymnasium und hoffen, ihr schaltet bald wieder ein. Empfehlt uns weiter, lasst uns einen Kommentar da. Sklaverei ist ja ein schweres Thema. Haben wir irgendwas grob vergessen? Was sollte noch erwähnt werden? Was haben wir falsch dargestellt? Ich freue mich auf den Diskurs in den Kommentaren. Ich kann jetzt mittlerweile auch bei Spotify antworten. Habe ich noch nicht genug gemacht. Seit kurzem kann man bei Spotify auch auf Kommentare antworten. Das heißt, da können wir viel diskutieren. Ich freue mich schon drauf. Ja, ansonsten bis nächste Woche.
Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.